Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, zum wiederholten Male hier zu sein. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Oliver Schönberg und ich wohne in Monheim am Rhein, also circa eine halbe Stunde von hier entfernt. Frieden, wir haben es gehört, ist nicht eine Selbstverständlichkeit. Wenn man die Nachrichten anmacht, den Fernsehen anmacht, das Radio aufdreht, dann hört man sehr oft von Anspannungen, von Konflikten, von Krieg. Gar nicht so weit weg. Und man fragt sich schon, wo ist der Frieden hin, in den wir die letzten Jahre gelebt haben? Für Frieden und Ruhe, oder Frieden und Ruhe, danach sehnen wir uns. Wir sehnen uns um konfliktfreie Situationen, wir sehnen uns um ein gutes Miteinander, zwischenmenschlich, aber auch wir sehnen uns nach Frieden für die eigene Seele. Ich habe einen Artikel gelesen mit der Überschrift Seelenruhe. Und in diesem Artikel wird gesagt, dass der Mensch, der zur Seelenruhe, also zum Frieden in seiner Seele gekommen ist, dass dieser Mensch Weisheit besitzt. Und ich möchte mit Ihnen heute über Weisheit nachdenken. Und mein erster Punkt, ich habe vier Punkte, in denen es um Weisheit geht, ist: Vertraue erstmal Gott. Vertraue Gott. Und da steht in dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 5, manch einer ist dieser Vers bekannt, aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, Vers 5, etwas ganz Interessantes. Da steht, vertraue auf den Herrn. Von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das sind eigentlich starke Worte von jemandem, der Macht hatte. Das ist recht ungewöhnlich, denn in Deutschland werden solche Worte, wie gerade wir gelesen haben, wie Sie gelesen haben, werden nicht so oft von Menschen gesprochen, die erfolgreich sind. Dieser Schreiber, der diesen Vers geschrieben hat, war ein König, und der reich war, er klug war und der Macht hatte. Und dieser Mann bringt die Weisheit hier mit Gott in Verbindung. Und das ist ungewöhnlich. Man kann ja mal eine Umfrage bei Politikern machen und mal fragen, wo beziehen Sie Ihre Weisheit her? Dann kann man mal gucken, was würden Sie antworten? Der Autor John Walton vergleicht in dem Buch über antike israelitische Literatur, da bringt er die Weisheit Gottes mit der Weisheit von Menschen in Verbindung, von damals aus der antiken Zeit. Und er stellt fest, dass es viele Menschen gab, die ihre Weisheit auf sich selbst bezogen haben, aber auch, dass es Menschen gab, die ihre Weisheit bei Gott gesucht haben, die von ihm belehrt werden wollten, die von ihm lernen wollten, wie man im Leben, im Diesseits jetzt hier lebt. Also es gibt Menschen, die auf Gott vertrauen, es gibt Menschen, die auf sich selbst vertrauen, die sich selbst auf ihre eigene Weisheit, auf ihren eigenen Intellekt stützen wollen. Man stützt sich auf ein selbst konstruiertes moralisches Leben. Und das, was Gott über Moral, über das Leben lehrt, wird oft abgelehnt. So vergleicht er das in diesem Buch, und es ist ja nicht ganz unähnlich in unserer heutigen Zeit. Der Schreiber, der König Salomo, beschreibt, Gott zu vertrauen. Und das hebräische Wort für Vertrauen wird verwendet, um sein Vertrauen in jemand Größeren hineinzusetzen. Um auf jemanden Größeren zu vertrauen. Salomo stellt in diesem Vers den Verstand, also das Wissen, dem allmächtigen Gott gegenüber, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das? Und man kann sich mal fragen, weiß man denn alles? Wissen Sie denn alles? Wir können uns allesamt Wissen aneignen. Wir können viele Bücher lesen. Wir können Filme anschauen, Dokumentationen anschauen. Wir können Universitäten besuchen. Wir können lernen. Wir können lernen aus der Vergangenheit. Wir können Erfahrungen sammeln in vielen Bereichen des Lebens. Wir können uns Wissen aneignen. Wir können in Bibliotheken gehen und viel studieren. Wir können Wissen ansammeln. Aber jedoch können wir nicht immer alles wissen. Und deswegen, weil wir nicht alles wissen können, fragen wir auch Ratgeber, die aber auch nicht alles wissen, obwohl mancher Rat recht teuer ist. Der Einzige, der aber alles weiß, der ist Gott, von dem hier Salomo spricht. Und deswegen, weil Gott alles weiß, kann Salomo ihm vertrauen. Und deswegen rät er ja auch die Leser, wir, Gott zu vertrauen. Gott zu vertrauen bedeutet, seiner Lehre, seinem Worten Vertrauen zu schenken, viel mehr als den eigenen Gedanken oder den eigenen Vorstellungen. Und Salomo fordert uns auf, dem zu vertrauen, der alles gemacht hat. Und das ist der Schöpfer, weil er alles weiß, auch in unseren heutigen Zeiten. Und ich möchte fragen, was ist heute Ihre Quelle, die Ihnen Ihre Weisheit gibt? Auf was stützen Sie sich momentan in Ihrem Leben? Woher nehmen Sie Ihre Erkenntnis für Ihr Leben, für die Maßstäbe, die Sie in Ihrem Leben selbst gesteckt haben oder nach denen Sie selbst leben? Was ist Ihr Bezugspunkt in Ihrem Leben? Wer oder was ist Ihre Orientierung? Salomo hat berichtet, auf Gott zu vertrauen, auf jemanden, der viel größer ist und viel mehr weiß wie wir selbst. Und er schreibt weiter etwas Interessantes im Buch der Sprüche, Kapitel 11. Kapitel 11, Vers 28. Da schreibt er: Wir haben erst von Vertrauen in Gott geredet und jetzt schreibt er einen Gegensatz. Wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. Der intelligente und reiche König Salomo redet davon, dass ein Reicher fallen wird. Salomo war ja aber selbst sehr reich und er spricht, dass ein Reicher fallen wird. Man ist vielleicht schon mal hingefallen, wenn man irgendwo bei einem Stein gestolpert ist oder bei einer Stufe oder bei einer Kante mit dem Fuß hängen geblieben ist. Da ist man schon mal gestürzt und so ein Fall kann manchmal recht hart sein und wehtun. Auch noch Tage danach kann das wehtun. Und von so einem Fallen berichtet der König Salomo. Salomo erwähnt auch, warum jemand fallen kann. Derjenige wird fallen, der auf Reichtum vertraut. So steht's hier. Und das sagt jemand, der selbst reich war, der selbst ein reicher Mann war. Und er warnt uns, dass der Besitz nicht das A und O ist. Als reicher Mann warnt der andere, dass der Besitz nicht das A und O im Leben ist. Der Besitz wird jemanden, einen Menschen vor dem Fall nicht schützen. Nun, einige Leute haben vielleicht in manchen Finanzkrisen, wie ich selbst auch im Jahre 2009, ihren Job verloren. Und dann hängt auf einmal die Existenz an einem seidenen Faden und Menschen können daran verzweifeln. Der Besitz, von dem Salomo hier spricht, muss aber nicht nur Geld sein oder die Immobilie. Muss auch nicht nur der Besitz sein. Es kann auch der Computer sein. Es kann auch das Handy sein. Es kann alles sein, an das man sich im Leben orientiert, was quasi zum Mittelpunkt des Lebens geworden ist, wo man jede freie Sekunde damit verbringt. Es können auch Personen sein, nach denen man regelrecht süchtig ist. Auch das gibt es. Der reiche Salomo sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 28, dass der Fall hart sein wird, wenn unser Besitz oder das, was wir zum Mittelpunkt unseres Lebens gemacht haben, plötzlich wegbricht. Wenn all unser Besitz, das, wonach wir uns orientieren, das A und O geworden ist und plötzlich nicht mehr da ist, dann wird der Fall hart sein für jene, die darauf vertraut haben. Salomo schreibt weiter, die Gerechten aber werden grünen wie das Laub. In diesem Satz erwähnt Salomo ein Gegenstück. Er hat erst berichtet davon, der auf Reichtum vertraut wird, fallen. Nun, der Gerechte wird grünen wie das Laub. Ein Gegensatz. Mit dem Wort aber drückt er einen Gegensatz aus. Also die Menschen, die sich auf ihren Reichtum verlassen, der zum Mittelpunkt des Lebens geworden ist, die werden nicht Gerechte genannt. Gerechte sind nicht die, die ihr Leben an ihren Besitz hängen. Das sind nicht die Gerechten. Der Halt unter der Sicherheit in ihrem Leben ist nicht das Geld, nicht die Immobilie, nicht der Besitz, sondern der Halt in dem Leben der Gerechten ist der ewige Gott. Diese Gerechten, so schreibt Salomo, werden grünen wie das Laub, während die Menschen, die auf ihren Besitz vertrauen, fallen werden. Mit der Bemerkung, grünen wie das Laub, lenkt Salomo unsere Aufmerksamkeit auf Bäume, um uns etwas Wichtiges zu verdeutlichen. Etwas, was wir in der Natur beobachten können. Jetzt stellen Sie sich mal einen Baum vor. Einen Baum, der einen schönen Stamm hat, dessen schützende Rinde unbeschädigt ist und an dessen Äste wunderschöne Früchte hängen. Vielleicht haben Sie so einen schönen Pflaumenbaum oder Apfelbaum oder Kirschbaum, was auch immer. Und jetzt würden wir hingehen und die Rinde rings um den Stamm herum tief einschneiden. Durch die sogenannte Kambiumschicht hindurch. Die Kambiumschicht hat die Funktion, dass ein Stamm dicker wird und dass sich Leitungsbahnen im Stamm entwickeln können. Leitungsbahnen, die Wasser oder Nährstoffe von den Wurzeln in die Äste hinaufbringen und andere Stoffe von den Blättern wieder in die Wurzeln hinunter. Diese Schicht fördert das Leben eines Baumes. Die Kambiumschicht gilt auch als die Schaltzentrale in jedem Gehölz. Durchtrennt man diese Schicht, stirbt der Baum einen langsamen Tod. Der Baum hat zwar eine Zeit lang weiterhin Blätter, Äste und auch schöne Früchte. Der Baum hat weiterhin alles, was einen Baum ausmacht, aber nur eine gewisse Zeit lang. Denn die, ich will mal sagen, die lebensspendende Schicht ist durchtrennt. Der Baum wächst und gedeiht aufgrund dieser Schicht, die Leitungsbahnen bildet. Durchtrennt man diese Schicht, stirbt der Baum einen langsamen Tod. Ähnlich ist es wie bei vielen Menschen, die viel Besitz haben, Besitz, mit dem sie sich identifizieren, der quasi ihre lebensspendende Schicht ist, mit dem man sich identifiziert hat. Aber plötzlich kommt ein wirtschaftlicher Einbruch und das Leben, woran man sich festgemacht hat, kommt zu einem Fall. Und man hat vielleicht keine Kraft mehr, wieder aufzustehen. Man ist am Boden zerstört. Und ich möchte Sie fragen, was ist Ihre jetzt gegenwärtige lebensspendende Schicht, die Ihr Leben ausmacht? Die Schicht, die Ihnen Leben gibt. Was ist das in Ihrem Leben? Salomo schreibt, dass die Gerechten grünen werden, weil sie verbunden sind mit der lebensspendenden Schicht, dem ewigen Gott, der Leben gibt. Ich möchte mal eine weitere Stelle lesen aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 6. Da steht: Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Der Sprecher Jesus Christus sagt hier, dass er jeden Wasser gibt, und zwar umsonst. Wasser, was Nährstoffe in die letzte Phase eines Blattes bringt, was einen Baum wachsen lässt. Das heißt, wenn die Kambiumschicht durchtrennt ist, kann kein Wasser in die letzte Faser des Blattes gelangen. Wenn keine Beziehung, wenn Gott nicht die lebensspendende Kraft ist, kann keine Nährstoffe, das, was Gott geben möchte, nicht in die letzte Phase eines Blattes. Der Mensch wird nicht aufblühen. Wenn die Kambiumschicht durchtrennt ist, gibt es keine Verbindung zu der lebensspendenden Schicht, dem ewigen Gott. Aber Jesus lehrt uns, dass er diese Trennung beseitigt. Diese Trennung beseitigt er, sodass sich wieder Leitungsbahnen bilden können, sodass der Baum wieder blühen kann, sodass das Leben eines Menschen wieder blühen kann, weil er mit der Lebensspendenschicht Gott wieder verbunden ist. Jesus stellt diese Durchtrennung wieder her, sodass Nährstoffe wieder fließen können, dass der Mensch wieder aufblühen können, weil er weiß, zu wem er gehört, weil er weiß, ich bin ein von Gott geschaffenes Wesen. Meine Identität ist bei Gott. Nicht die Immobilie oder der Besitz hat mir meine Identität zugesprochen, sondern Gott hat das getan. Wenn man das begriffen hat, wenn man das verstanden hat und verinnerlicht hat, kann das Leben eines Menschen, will ich mal sagen, wieder aufblühen als Geschöpf Gottes. Wie es in meinem Leben auch passiert ist, als ich mein Leben im Jahre 2009 bewusst dem Schöpfer Gott und dem Messias Jesus anvertraut habe. Da hat sich so viel in meinem Leben verändert. Und auch in dem Leben vieler anderer hat sich etwas verändert, die mit Gott verbunden sind, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und ich möchte Sie an dieser Stelle einladen, Ihren Besitz, das, was Sie haben, was Sie zum Mittelpunkt Ihres Lebens anerkannt haben, nicht mehr zum Mittelpunkt des Lebens zu machen, sondern den Schöpfer zum Mittelpunkt Ihres Lebens zu machen. Den Schöpfer und den Christus, den Messias, den er gesandt hat, der die Verbindung wiederherstellt, so dass ein Baum, dass das Leben eines Menschen wieder gedeihen kann, wieder grünen kann wie das Laub, so wie es Salomo hier berichtet. Die Gerechten werden grünen wie das Laub. Vertrauen Sie nicht Ihrem Besitz Ihr Leben an. Vertrauen Sie dem Schöpfer Ihr Leben an. Mein erster Punkt war: Vertrauen Sie Gott. Mein zweiter Punkt ist, indem es um Weisheit geht: Bleiben Sie in der Lehre. Bleiben Sie in der Lehre. Ein nächster Vers aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 28, Vers 5, Vers 4. Da heißt es: Die Leute, die das Gesetz verlassen, loben den Gottlosen. Aber gegen die, welche das Gesetz halten, sind sie aufgebracht. Erstmal der erste Teil dieses Verses. Bei dem Wort Gesetz steht im hebräischen Text das Wort Torah. Und dieses Wort wird 13 Mal im Buch der Sprüche verwendet. Das Wort Torah bedeutet Unterweisung oder Lehre, wird oft mit Gesetz wiedergegeben. Das Wort Torah wird auch von den Nachfolgern Jesu gebraucht. Die Schüler von Jesus haben sich versammelt nach der Himmelfahrt. Wir können mal lesen, Apostelgeschichte Kapitel 2, und da können wir lesen, was sie zusammen nach der Himmelfahrt gemacht haben. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42. Da heißt es, die Schüler haben sich versammelt und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und den Gebeten. In der Übersetzung des hebräischen Neuen Testamentes, da steht bei Lehre das Wort Torah. Also die Lehre, die Torah der Apostel. Die Nachfolger Jesu versammelten sich und redeten über die Erscheinung Gottes in der Person Jesus. Und sie schrieben dann Briefe an verschiedene Gemeinden. Und das, was ich hier in der Hand halte, ist die Lehre Gottes für uns Menschen. Darin können wir lesen, wie Gott denkt, was er über die Menschen denkt. Darin können wir lesen, wie Gott unser Leben sieht. Und wenn wir die Heilige Schrift, die Lehre Gottes lesen, können wir unser Leben selbst reflektieren. Wo stehen wir? Wo stehen wir in der Beziehung zu Gott? Im Buch der Sprüche, Kapitel 28, Vers 4, was wir gelesen haben, geht es um Menschen, die Lehre Gottes verlassen haben. Da steht, die das Gesetz verlassen haben. Das Verb verlassen bezeichnet eine Verlassenheit oder eine Scheidung. Manchmal wird man von Freunden verlassen und man ist dann bitterlich enttäuscht. Oder manchmal muss man sich von geliebter Kleidung trennen und sie in die Kleiderspende geben, weil da vielleicht der Kleiderschrank zu voll geworden ist. Das Wort verlassen bedeutet, man trennt sich von etwas Vertrautem. Der Freund trennt sich von dem anderen Freund, der über Jahre ein guter Begleiter gewesen ist. Man trennt sich von schönen Kleidungsstücken, die immer so toll aussahen, wenn man sie anhatte. Wovon haben Sie sich in der letzten Zeit trennen müssen, was Ihnen über eine Zeit lang lieb und teuer war? Salomo beschreibt in diesem Vers Menschen, die Lehre Gottes verlassen haben. Es sind welche, die Lehre Gottes kannten, die sie eine Zeit lang schätzten und sie ernst genommen haben und dann doch verlassen haben. Erschreckend ist, dass Salomo beschreibt, dass eben diese Menschen die Gottlosen rühmen. Also der Vers sagt weiter aus, dass die Gottlosen von denen gelobt werden, die Tora verlassen haben, die Lehre Gottes verlassen haben. Sie hielten also einst fest an der Lehre Gottes und nun loben sie Menschen, die Lehre Gottes ablehnen. Eine weitere Stelle möchte ich lesen, aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 28, Vers 9. Buch der Sprüche, Kapitel 28, Vers 9. Da heißt es, wer sein Ohr abwendet vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Ein Beispiel. Heißt hier jemand Mike? Mike? Aber Sie sind nicht gemeint, wenn Sie Mike heißen. Also ich werde jetzt über eine Geschichte von einem Mike berichten. Mike war ein Romantiker. Immer wenn er von einer Geschäftsreise nach Hause kam,
doppelt hält das auf.
Okay. Immer wenn Mike von einer Geschäftsreise nach Hause kam, war es eine Gewohnheit für ihn, für seine Frau Blumen zu kaufen. Und Jahrestage waren oft romantische Angelegenheiten für ihn. Und manchmal kaufte Mike auch teuren Diamantenschmuck. Aber seine Frau Jane wusste jedoch, dass mit ihrem Mann seit Jahren etwas nicht stimmt. Sie hielt aus Angst vor Veränderung an der Ehe fest. Mikes Blumen und Geschenke bedeuteten ihr nicht viel, weil er es versäumte, ihr das zu geben, was sie sich wirklich wünschte, nämlich die Treue. Das ist eine traurige Geschichte. Im Buch der Sprüche, Kapitel 28, Vers 9, geht es ebenso um Treue. In diesem Vers malt uns Salomo ein Bild von Gott vor die Augen, der angewidert von denen ist, die sich weigern, auf die Lehre Gottes zu hören. Die beschriebene Person ist jemand, der sein Ohr vom Hören abwendet. Es geht um Menschen, die ein Wissen über Gott haben. Es geht nicht um Menschen, die kein Wissen über Gott haben. Hier geht es um Menschen, die ein Wissen über Gott haben, aber die sich von ihm nicht mehr belehren lassen wollen. Die Eingangsgeschichte macht es deutlich. Mike wusste, was Treue ist. Aber er war jedoch untreu, obwohl er es besser wusste. Das heißt, übertragen diejenigen, die Gottes moralischen Maßstab kennen, zum Beispiel Treue, und sich nicht korrigieren lassen, ihr Ohr quasi abwenden, deren Gebet ist Gott ein Greuel. Das übersetzte Wort Greuel ist dasselbe Wort, das für zur Beschreibung sexueller Sünden gebraucht wird, einschließlich Homosexualität, Sodomie und Inzest. Das ist ein starkes Wort. Die Gebete derer, die Gottes Lehre ablehnen, sind für Gott anstößig. Mit teuren Geschenken konnte Mike bei seiner Frau nicht punkten, denn sie wünschte sich ja eigentlich die Treue. Stellen Sie sich einen Ehemann vor, der romantische Worte zu seiner Frau spricht oder umgedreht und dennoch dafür bekannt ist, dass man sich einander betrügt. Stellen Sie sich den Ekel vor von der Frau Jane, wenn ihr Mann nach Hause kam mit schmeichelnden Worten und sie wusste, wo er herkommt. Stellen Sie sich den Ekel vor, den Gott empfindet, wenn man sein Wort verdreht. Heute wird davon gesprochen, dass die Heilige Schrift nicht mehr zeitgemäß ist. Sie passt nicht mehr zur Ethik der heutigen Zeit, wird ja heute sehr oft gesprochen. Manche Ethik aus der Heiligen Schrift steht im Gegensatz zur heutigen Zeit. Und da wird gesagt, es passt nicht mehr zu uns. Heute wird gesagt, dass jeder Einzelne beurteilen muss, was gut oder schlecht sei. Und die Bibel, die sei für die Beurteilung des Lebens ungeeignet geworden. Vielleicht galt sie gestern noch oder vor 10 Jahren oder vor 50 Jahren, aber heute passt sie nicht mehr zu uns. Man stellt die Bibel als ungeeignet dar zur Beurteilung des Lebens. Interessant ist bei der weiteren Beobachtung, dass der Schreiber von Sprüche, Kapitel 28, genau das tat, was er selbst geschrieben hat. Er hat selbst die Lehre Gottes verlassen. Und das steht, das kann man lesen, im Buch der Könige, 1. Könige, Kapitel 11, Verse 29 bis 33. Da heißt es, 1. Könige, Kapitel 11, 29 bis 33. Es geschah aber zu jener Zeit, als Jerobeam aus Jerusalem wegging, da fand ihn der Prophet Achia von Silo auf dem Weg. Der hatte ein neues Obergewand an und sie waren beide allein auf dem Feld. Und Achia nahm das neue Obergewand, das er anhatte, und zerriss es in 12 Stücke. Und er sprach zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Siehe, ich will das Königreich der Hand Salomos entreißen und dir die 10 Stämme geben. Einen Stamm aber soll er haben um meines Knechtes Davids und um der Stadt Jerusalem willen, die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe. Deshalb, weil sie mich verlassen haben und der Astarte, der Gottheit der Zidonier, Chemosh, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott der Ammoniter, angebetet haben und nicht in meinen Wegen gewandelt sind, um zu tun, was recht ist in meinen Augen, nach meinen Satzungen und Rechten, wie es sein Vater David getan hat. Der Vers 33, in diesem Vers, da steht der Grund, der besagt der Grund, warum Gott Israel zerteilte. Da steht der Grund, warum es nicht mehr eine Einheit war. Das Volk ist nicht mehr auf den Wegen Gottes gegangen, sondern das Volk ist eigene Wege gegangen. Und der König Salomo, der das Buch der Sprüche geschrieben hat, im großen Teil, war allen voran. Wegen des Königs ist es passiert, was wir gelesen haben. Das Reich wurde zerteilt. Salomo hat andere Götter angebetet. Er hat etwas anderes zum Mittelpunkt des Lebens gemacht. Er hat selbst die Lehre Gottes verlassen. Nun, heute wird ja keiner behaupten, ich bete den Gott der Zidonier an oder ich bete Chemosh an. Aber ich möchte an dieser Stelle fragen, in welchen Bereichen des Lebens fragen wir nach dem Willen Gottes? Und in welchen Bereichen des Lebens pfeifen wir auf den Willen Gottes? Und machen dann das, was wir uns selbst vorstellen. Unser Gott ist das, was wir an oberste Stelle in unserem Leben setzen. Salomo hat nicht den einen Gott an oberste Stelle gesetzt, sondern das, was er selbst wollte. Und Gott veranlasste, dass sein ganzes Königreich gespalten wurde, weil Salomo auf den Willen Gottes, will ich sagen, gepfiffen hat. Fragen Sie nach dem Willen Gottes? In diesem Vers haben wir Sprüche Kapitel 28 zurück, haben wir zwei Gegensätze. Die Lehre Gottes und unsere eigenen ethnischen Vorstellungen, die manchmal nicht zusammenpassen. Und aus diesem Grund brauchen wir die Heilige Schrift, die uns belehrt, wie Gott die Dinge sieht. Sprüche 28 lehrt uns hinzuhören und zu tun. Das Ohr, von dem wir gehört haben, das abgewendet wird, ist ein aktives Ohr. Wenn jemand weiß, dass es etwas falsch ist, was er tut, und es trotzdem dann anders tut, dessen Ohr wird aktiv abgewendet. Und da wäre es manchmal besser, nicht zu beten, um von Gott etwas zu erbitten. Es sei denn, es handelt sich um ein Gebet der Umkehr. Gott erhört das Gebet von jedem, der ihn ernsthaft sucht. Ich möchte lesen den Propheten Jeremia, Kapitel 29, die Verse 12 bis 13. Da wird das nochmal deutlich, was ich eben sagte, die Ernsthaftigkeit, Gott zu suchen. Prophet Jeremia, Kapitel 29, die Verse 12 bis 13. Und da heißt es: Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Denken Sie mal über diese Verse nach. Wir zusammen können heute eine Bestandsaufnahme unseres Lebens vornehmen und Gott jede Art von Leben bekennen, die gegen sein Wort ist. So, mein zweiter Punkt. Mein nächster Punkt ist, bete für andere. Bete für andere. Buch der Sprüche, Kapitel 28, Vers 4 zurück. Ich habe den Vers aus der Schlachterübersetzung gelesen. Jetzt möchte ich ihn aus der Elberfelder Bibel lesen. Und viele haben wahrscheinlich auch, oder einige, die Elberfelder Bibel dabei. Und da heißt es, die das Gesetz verlassen, rühmen die Gottlosen, die aber das Gesetz bewahren, entrüsten sich über sie. Im ersten Teil des Satzes, den ich gelesen habe, wurde eine Personengruppe beschrieben. Im zweiten Teil des Satzes wird eine weitere Personengruppe beschrieben. Im ersten Teil des Satzes steht es, die Leute, die Lehre Gottes verlassen haben. Und die loben nun die Gottlosen. Also schließen sich den Lehren der Gottlosen an. Im zweiten Teil steht, dass die Leute die Tora bewahren, die Lehre Gottes bewahren und sich entrüsten über Menschen, die die Lehre Gottes verlassen haben. Die erste Gruppe verlässt die Lehre Gottes, die zweite bewahrt sie. Die erste Gruppe findet die Taten der Gottlosen lobenswert mit einmal. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal fragen, wer sind Sie in dieser Geschichte? Sind Sie, die die Lehre Gottes bewahren? Oder sind Sie schon dazu geneigt, der Lehre Gottes den Rücken zu kehren? Nun, Salomo spricht davon, dass sich die, die die Lehre Gottes bewahren, in einem Konflikt mit denen stehen, die die Lehre Gottes verlassen. Vielleicht ist es Ihnen, euch schon so ergangen. Man kennt Leute in der Gemeinde. Man hat eine Zeit lang zusammen ernst in der Bibel studiert, sie gelesen. Man hat die Gemeindestunden zusammen besucht. Man ist sonntags, hatte sich im Gottesdienst gesehen, zur Bibelstunde ist man da gewesen. Man hat auch persönlich guten Kontakt zueinander gehabt. Und dann ist ein Zeitpunkt gekommen bei einer Person, und die kommt nicht mehr in die Gemeinde. Plötzlich. Dann ist man traurig darüber, dass das so passiert. Dann ist man traurig darüber, dass der einstige Wegbegleiter plötzlich nicht mehr da ist. Es macht uns traurig, wenn Menschen, die einst da waren und die Lehre Gottes bewahrt haben, nun nicht mehr nach Gott fragen. Es ist jedoch auch eine Wahrheit, dass man in manchen Bereichen vielleicht schon mal gestritten hat mit einer Person, die plötzlich nicht mehr in die Versammlung kam, die plötzlich ein anderes Leben eingeschlagen hat. Vielleicht ist die Person, die nicht mehr gekommen ist, wie Thomas aus der Geschichte hier, der verbittert war oder plötzlich verbittert wurde, als er schwer krank geworden ist und sich gefragt hat, beten hilft ja doch nichts. Da kann ich auch auf Gott pfeifen. Oder vielleicht ist es jemand wie Sven, der Bücher liest und dann sich die Frage gestellt hat, okay, die Heilige Schrift ist dann doch nicht von Gott. Also Bücher meine ich bibelkritische Bücher. Ich möchte fragen, wie könne man mit diesen Menschen streiten? Ich möchte einladen, für einen Menschen zu beten. Beten wir für Menschen, die die Lehre Gottes einst ernst genommen haben, die dann doch verlassen haben, dass wir für sie beten, dass sie wieder begreifen, was sie einst mal hatten, welchen Schatz sie einst mal hatten. Beten für andere, dass das Herz der Menschen berührt wird, die einst unter uns waren, die wir einst kannten, die wir einst schätzten in der Lehre Gottes und plötzlich sind sie andere Wege gegangen, dass sie doch wieder umkehren und wieder erkennen, wie wichtig das Wort Gottes ist und wie wahrheitsgetreu das Wort Gottes ist. Wir haben gehört, für andere zu beten, dass sie die Lehre Gottes wieder ernst nehmen, dass sie die Lehre Gottes wieder bewahren, so wie wir es auch selbst tun. Ja, die Lehre Gottes sollte man bewahren. Denn genau eben diese Lehre bewahrt auch unsere Seele. Mein letzter Punkt, bewahre deine Seele. Im Buch der Sprüche, Kapitel 19, Vers 16 heißt es, wer das Gebot bewahrt, der bewahrt seine Seele. Wer aber auf seine Wege nicht achtet, der muss sterben. Manche kennen die Worte, sprich nicht mit Fremden. Habe ich schon oft gehört von meinen Eltern, als ich noch ein kleines Kind war. Oder manchmal sieht man auch bei Fußgängerzonen, Achtung, spielende Kinder auf der Straße. Oder bei verkehrsberuhigten Zonen. Solche Warnungen liest man schon oft. Solche Regeln sind eigentlich auch ganz leicht umzusetzen. Aber es gibt Regeln in unserem Leben, wo es uns schwerfällt, sie zu beachten. Zum Beispiel, wenn die Eltern davor warnen, sich mit bestimmten Personen nicht zu treffen. Mancher Ärger wäre mir erspart geblieben, wenn ich meinen Eltern mal öfters zugehört hätte. Dann wäre ich wahrscheinlich nicht ins Gefängnis gewandert. Dann hätte ich wahrscheinlich einen anderen Weg eingeschlagen. Das Wort Gehorsam wollen wir in unserer heutigen Zeit nicht zu oft hören, weil wir denken, dass das Wort unser Leben einschränkt. Aber dieses Wort Gehorsam hat auch etwas mit Bewahrung zu tun. Man wird zum Beispiel bewahrt, wenn man an einem eingefrorenen See ist, wo drauf steht, Achtung, Einbruchsgefahr. Dann wird man bewahrt vor dem Einbruch in den gefrorenen See oder in das Wasser, wenn man gehorcht. Dann wird man bewahrt. Man gehorcht, wenn man auf das Schild, wenn man darauf achtet. Im Sprüche Kapitel 19, Vers 16 geht es um Gehorsam zum Schutz. Da steht, wer das Gebot wahret, wahret sein Leben. Wer seinen Wandel gering achtet, der stirbt. Also wer das Gebot bewahrt, bewahrt sein Leben. Bei einem Gebot geht es um etwas, was gesagt wird, gezeigt oder geschrieben wird. Meine Ehefrau sagte schon oft, fahr nicht zu schnell mit dem Auto über die Autobahn. Achte auf die Geschwindigkeit. Aber manchmal nimmt man das so auf die leichte Schulter, weil man es vielleicht eilig hat. Und dann wurde manchmal geblitzt. Und dann muss man ein bisschen Geld hinlegen, muss man etwas bezahlen. Hätte ich mehr auf meine Frau gehört, hätte ich mehr Geld gespart. Oder in einer Wohnsiedlung, in der man 30 km/h fahren soll, sichtbar durch ein Schild, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir bei 50 geblitzt werden. Die 30 km/h sind womöglich ein Schutz für die Kinder, für die eventuellen Kinder, die auf der Straße spielen. Und sie sind auch für den Fahrer ein Schutz. Wie viel seelische Not wird ein Unfallverursacher wohl haben, wenn er einen Unfall verschuldet, weil er zu schnell gefahren ist? Die Gebote sind da, um uns zu bewahren, und sie sollen eigentlich keine Last sein. Nun, wenn schon die Gebote der Eltern oder des Straßenverkehrsamtes keine Last sein sollen, dann noch weniger die Lehre Gottes, die uns auch keine Last sein soll, sondern sie schützt uns, sie schützt unser Leben, wenn wir darauf achten. Dazu möchte ich eine weitere Stelle lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 39, Vers 9. Da wird es ganz praktisch, wie das Leben geschützt wurde, weil jemand sich an Gott nicht versündigen wollte. Und da heißt es, 1. Mose, Kapitel 39, Vers 9, es ist niemand größer in diesem Haus als ich, und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? In dieser Geschichte versuchte Potiphars Frau mehrmals, den Josef zu verführen, aber er weigerte sich. Er wollte nicht das Vertrauen seines Herrn, des Potiphars, brechen und auch nicht gegen Gott sündigen. Josef wollte nicht gegen Gott sündigen und bewahrte dadurch auch die Gebote. Sein Schutz waren die Gebote Gottes. Denn wenn er die Gebote missachtet hätte, Dann hätte er gegen Gott gesündigt und das hätte ihm zudem noch das Leben gekostet. Der Potiphar hätte ihm kurzerhand einfach das Leben genommen. Hätte Josef das alles auf die leichte Schulter genommen, wie Salomo es sagt, wer seinen Wandel gering achtet, der stirbt, so hat Salomo berichtet, dann hätte wohl Potiphar den Josef umgebracht. Aber er hat sich orientiert an Gott und seinem Wort. Und das war sein Schutz. Das war sein Schutz. Und von diesem Schutz, von seinen Geboten, können wir in der Heiligen Schrift lesen. Und wir können uns die Zeit nehmen und darüber nachdenken und studieren. Wir haben gehört, bewahre deine Seele. Wir können unsere Seele bewahren, indem wir von Gottes Wort lernen und das Verinnerlichen darüber nachdenken und auch praktisch umsetzen. Wir haben heute über die Weisheit Gottes gehört. Wir haben heute gehört, Gott zu vertrauen, ihn zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Nicht all die Dinge, wo wir uns sonst unser Leben drauf vertrauen, sondern Gott, den Schöpfer, zum Mittelpunkt unseres Lebens zu machen. Wir haben gehört, in der Lehre zu bleiben, von Gottes Wort belehrt zu werden. Wir haben gehört, für andere zu beten, dass sie umkehren zu Gottes Wort. Und wir haben gehört, die Seele zu bewahren. Und die bewahren wir, wenn wir hineinschauen und das praktisch umsetzen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie es dir geht. Ich möchte nochmal betonen und einladen zu einer Bestandsaufnahme für Ihr und für dein Leben. Ich möchte einladen zur Neuausrichtung auf Gott und Jesus Christus, der uns mit Gott wieder in Verbindung bringt. Ich möchte Sie einladen, Gottes Wort sich zu Herzen zu nehmen und es auch zu tun, ganz praktisch in unserem Leben.